Ein Punkt ist vielleicht auch erwähnenswert. Das Jahr 1971 ist ein ganz wesentliches Datum für die Entwicklung des Geldsystems. 1971 war der Vietnamkrieg am Höhepunkt. Der damalige Präsident Nixon hat sich am 15. August vor die Kameras gestellt, ganz formlos in einer abendlichen Ansprache, hat er nebenbei erwähnt, dass die Goldbindung, die bis zu dem Zeitpunkt noch bestanden hat, die Goldbindung des Dollars, die damals noch für fremdländische, also für ausländische Notenbanken bestanden hat, mit diesem Datum erloschen ist. Da hat sich interessanterweise keiner aufgeregt damals, wobei das wahrscheinlich der ärgste Raubzug der ganzen Menschheitsgeschichte war. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Papiergeld, also in Dollarscheinen daheim liegen, und am nächsten Tag können Sie das gegen genau nichts mehr eintauschen. Nicht? Wenn der Präsident sagt, also Gold nicht mehr. Franzosen haben sie rechtzeitig ihre Goldvorräte geholt. Das war sicherlich auch ein Treiber dieser Entscheidung für den Herrn Nixon, der heute seinen Saudi-Arabien-Krieg finanzieren musste. Und die Goldbindung war weg. Und seit dem Jahr 71 schwimmt die ganze Welt auf einem Meer von Fiat-Geld, also Fiat von es werde, nicht? Also das ist aus dem Nichts, die Amerikaner sagen, out of thin air, also aus dünner Luft gemachtes Geld. Damit ist im Grunde der Traum der Alchemisten nicht nur wahr geworden, sondern sogar übertroffen, weil die Alchemisten mussten ja wenigstens ein Blei haben, mit dem sie experimentieren können, damit der Gold draus wird. Die heutigen Geldalchemisten, die in der EZB oder im Federal Reserve System sitzen oder in der Bank of England, in der Bank of Japan, die brauchen nur vom Knopf drucken und haben genau das Geld, das sie brauchen. Dazu ist nicht uninteressant einen Ausspruch von Alan Greenspan, der lange Jahre Chef der Federal Reserve war, und zwar zu einer Zeit, wo er kein Gold-Fan mehr war. Da stammen ganz andere Zitate aus dieser Zeit. Da hat er gemeint, also ein Bankrott, Staatsbankrott ist ein reines Fantasieprodukt, der kann nie eintreten, weil wir immer genau das Geld drucken können, das wir brauchen. Das stimmt für den Staat. Also der Staat geht nie bankrott, weil der sagt der Notenbank, bitte anwerfen. Und die drucken, jede Menge kostet praktisch nichts. Nicht? Das ist ein Geldschein drucken, das ist, geht praktisch gratis. Und ich kann damit jede Geldmenge bereitstellen, die der Staat hat, gerade für seine Brot- und Spielepolitiken braucht. Beim Gold zum Beispiel, Sie haben schon erkannt, ich habe ein Faible fürs Gold. Beim Gold schaut es ein bisschen anders aus. Die jährliche Goldfördermenge entspricht knapp 2% des bereits bestehenden Bestandes. Also man spricht davon, das Stock-to-Flow-Ratio, und die ist extrem niedrig. Das heißt, es kommt jedes Jahr nur sehr wenig dazu. Wenn Sie so wollen, das wäre die Goldinflation. 2% mehr geht nicht, weil mehr kann ich aus dem Boden nicht holen. Und außerdem wird es immer teurer, je weniger goldhaltig das Gestein ist. Und die Ressourcen sind endlich. Das heißt also, ich kann da eigentlich nicht damit rechnen, dass je, es sei denn, es fällt ein Brocken vom Himmel, der größer ist als der Würfel mit 220 Meter Seitenlänge, dann würde das Spiel anders ausschauen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, habe ich mir sagen lassen. Also beim Gold gibt es praktisch keine Inflation. Jetzt nur ein Wort zu den besonders modernen Kryptos, die jetzt also in aller Munde sind, insbesondere von den jungen Menschen sehr begehrt. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich durchschaue es nicht ganz und ich mache bei nichts mit, wo ich mich nicht auskenne. Aber eins ist sicher, also das haben mir Mathematiker und Leute, die sich gut auskennen, erklärt. Das Ding hat einen Algorithmus, der festlegt, dass das nicht mehr als 21 Millionen jemals sein werden. Einheiten, Bitcoins. Und das ist eigentlich ein unglaublich starker Inflationsschutz, zumindest für diese eine Kryptowährung. Soweit ich weiß, sind es jetzt ungefähr 18,75 Millionen, die schon geschürft sind, also die schon da sind. Und also die Luft nach oben ist nicht weiß Gott wie groß. Und sehr viele betrachten die Kryptowährung jetzt als das moderne Gold. Also da hat einiges für sich, theoretisch zumindest einiges für sich. Es ist extrem transportabel, im Gegensatz zu Gold. Also wenn ich sage, ich habe eine Million, die ich in Gold angelegt habe und die muss ich jetzt irgendwo über die Grenze bringen, habe ich ganz schön was zum Schleppen. Und möglich. Und, ja, das ist ein recht berechtigter Einwand. Aber es ist jedenfalls ein körperliches Ding, was ja einerseits ein gewaltiger Vorteil ist, weil das ist etwas, was ich angreifen kann und in die Hand nehmen und das wird nicht weniger, das korrodiert nicht, das löst sich nicht in Luft auf. Das ist der Reiz des Goldes, aber wenn ich mich jetzt bewegen muss, weil ich vielleicht aus irgendeinem Grund da weg muss oder mich verfolgt irgendwer, dann ist das Gold schwierig, nicht? Weil es dann nicht mehr so leicht transportabel ist. Das ist ein riesiger Vorteil bei Bitcoin, vorausgesetzt, ich habe einen Strom, das ich meinen Computer betreiben kann und das System gibt es dann auch wiederum frei, wenn ich es brauche. Der Bitcoin ist nicht aufzufinden, wir kennen den, ja, zumindest mir nicht bekannt, dass man den irgendwie aufspüren könnte. Ein Gold kann man mit einem Metalldetektor überall finden. Nicht? Also das ist relativ, das spricht einiges für das Bitcoin und viele betrachten, insbesondere junge Leute, die sind ja viel elektronikaffiner als wir Alten, die finden das toll und investieren auch relativ viel drinnen. Nicht? Und Bitcoin hat jetzt, glaube ich, aktuell sind es 35 oder 37.000 Euro wiederum für ein Stück. Ich kenne Leute, die haben das für 3 Euro gekauft vor vielen Jahren. Also man konnte reich werden, wenn man zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd gesetzt hat, hat man sich damit eine goldene Nase verdient. Also wie gesagt, seit 1971 gibt es den Goldanker nicht mehr und das ist eine gewisse Gefahr, weil dadurch natürlich die Verlockung für die Banker groß ist, zu sagen, naja, es kann niemand herkommen, der jetzt die Herausgabe von Gold gegen mein Papier fordert, damit bin ich eigentlich ungefährdet. 1971, als diese Goldbindung aufgehoben wurde, war der Wechselkurs oder der festgelegte Kurs für einen Dollar, für eine Unze Feingold 35 Dollar. Naja, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Preis, den Sie heute zahlen, wenn Sie bei der Bank oder beim Schöller oder wo immer einfallen und da nutzen wollen, hat sich da einiges bewegt. Es ist so, dass wenn man jetzt fragt, was steckt dahinter, dann geht Hand in Hand mit der Geldmengenausweitung natürlich auch und vor allem der Ausbau des Wohlfahrtsstaats. Wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen sind wunderbar, super, also man braucht sich um nichts mehr kümmern, der Staat denkt, der Staat lenkt, der macht und macht alles sehr kostspielig, das kostet jede Menge Geld. Das heißt, der Staat braucht Geld. Der Staat hat mehrere Möglichkeiten, er kann entweder über die Steuern sich finanzieren. Das ist ein endliches Spiel, da gibt es einen gewissen Herrn Leffer, der irgendwann einmal seine nach ihm benannte Leffer-Kurve aufgezeichnet hat, die besagt, dass ab einer bestimmten Steuerlast die Staatseinnahmen aus diesem Steuertitel sinken, weil die Leute dann auf Vermeidungsstrategien anwenden oder einfach überhaupt nichts mehr arbeiten. Also es ist wichtig für den Staat, die Steuerdosis richtig zu wählen. Oder wie der Colbert, der Finanzminister von Ludwig XIV. Einmal gesagt hat, man soll mit möglichst wenig Geschrei möglichst viele Federn von der Gans abziehen. Also das war ein guter Spruch. Und das ist immer so ein Balanceakt, die Steuerschraube nicht zu überdrehen. Weil sie haben damit am Ende, erstens einmal verdienen sie nicht mehr oder auch die Einkommen des Staates werden dadurch nicht größer und zweitens ruiniert man damit die produktive Wirtschaft. Nicht? Weil dann viele sagen, naja, um den Preis, wenn ich jetzt da, weiß ich nicht, 60% oder 70% Steuern zahle, dann haue ich den Hut drauf und setze mich lieber in die Wiesen nicht? Und trinke einen Zweigel dann statt einen Brunello. Nicht? Und das geht auch. Also der Wohlfahrtsstaat ist ein Inflationstreiber. Das kann man einfach so sehen. Und der Wohlfahrtsstaat oder der Ausbau des Wohlfahrtsstaats geht Hand in Hand mit der drastischen Linksverschiebung des Polizsystems, das wir seit Jahrzehnten, also nicht erst seit 68 wahrscheinlich, schon vorher erleben. Also werden ja heute Leute für Aussagen oder für Positionen kritisiert, die noch zur Zeit von Ludwig Erhard oder nach dem Krieg gang und gäbe waren. Also ich wüsste nicht, wo der Herr Klaus, der wie er Bub war, Bundeskanzler war, wo sich der heute wiederfinden würde, in welcher Partei. Also in der ÖVP wahrscheinlich nicht mehr. Nicht? Und andere Parteien eigentlich auch nicht, weil man korrekterweise feststellen muss, dass im Parlament, also zumindest in unserem und im Deutschen schaut es nicht besser aus, lauter Sozialisten sitzen. Und es ist eigentlich völlig wurscht, ob das grüne, rote, pinke oder blaue sind. Es sind alles mehr oder minder sozialdemokratisierte Staatsverehrer. Beispiel, progressive Einkommensteuer. Keine der Parteien, die im Parlament sitzen, hat jemals mit irgendeiner Forderung geglänzt, dass sie die Steuerprogression beseitigen wollen. Dabei, wer hat die Steuerprogression erfunden? Die Herren Marx und Engels. 1848 in ihrem Manifest der Kommunistischen Partei ist erstmals der Gedanke einer progressiven Einkommenssteuer formuliert worden, mit dem Ziel, den bourgeoisen Klassenfeind zu zerstören. Und heute sitzen bürgerliche Parteien im Parlament, die genau das super finden, nicht, was die alten Kommunisten damals sich ausdenkt haben. Also es ist eigentlich ziemlich deprimierend, wenn man sich die politische Landschaft heute anschaut, als bürgerlich-konservativer. Das ist ja eigentlich, kann man sich da nur mehr grausen. Also Wohlfahrtsstaat haben wir gesagt, Verteilungsfragen, das ist natürlich klar, weil wer Brot und Spiele verteilt, der muss ja die Ressourcen dafür irgendwem wegnehmen. Also der Staat stellt sich zwar als Wohltäter dar, der jetzt mit der Gießkanne Almosen verteilt an alle möglichen Leute, jetzt im Lichte der Inflation natürlich ganz besonders, weil jeden Tag kommt irgendwer mit einem neuen originellen Vorschlag, was man nicht alles an Förderungen dort für die und da für diejenigen, und vielleicht ist das bedingungslose Grundeinkommen ist überhaupt die beste Idee von alle, weil da braucht eigentlich gar keiner mehr irgendwas tun, nicht jeder soll dann 1500 Euro kriegen. Interessanterweise haben das ehemalige liberale Forum, das jetzt als NEOS unter uns weilt, oder die Konkursmasse davon als NEOS, die haben das als erste auf ihre Fahnen geschrieben, das ist originell für eine liberale Partei, und damals hätten 750 Euro sein sollen, und wie in einer Präsentationsveranstaltung, die damals nur der Volker Kier und die Heide Schmidt gemacht haben, schüchtern nachzufragen und gewagt haben, wie soll denn das finanziert werden und wer soll das zahlen, wurde mir beschieden, ja, da gibt es eine Dissertantin in Graz, die studiert Wirtschaftswissenschaften und die tut das jetzt alles ausarbeiten und dann wissen wir genau, was das kostet. Aber man hat halt sicherheitshalber mal mit dem populistischen Vorschlag geglänzt, nicht eine ganz grandiose Idee. Und jetzt setzen sie natürlich die Sozialisten in allen Parteien auf das, weil das ja wunderbar ist. Jeder kann sich dann verwirklichen, so wie auch der Herr Marx das in seine Schriften ausgedrückt hat. Am Vormittag geht man fischen, am Nachmittag tut man dichten und irgendwann geht man jagen. Und wenn einem dann noch ist, dann grabt man mal ein Loch. Oder jeder macht halt, wie er glaubt. Und das wird das heilbringen. Die Bedingungslosigkeit dieser grandiosen Idee ist nur blöderweise nur für die Empfängerseite gegeben, nicht aber für den Finanzier. Weil der Finanzier wird unbedingt dazu verpflichtet, das zu bezahlen. Der wird nicht gefragt. Das kann sich der Müßiggänger kann sich aussuchen, ob er aus dem Bett steigt oder nicht, oder sich den ganzen Tag zum Brandweiner setzt. Aber der in der Früh hackeln geht, der muss sich dann von dem Taugenichts, der halt nur daheim sitzt und nichts tun, ins Gesicht lachen lassen. Weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Vielen von Ihnen wird der Name Friedrich August von Hayek ein Begriff sein, das ist ein liberaler Wirtschaftswissenschaftler. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube es war 74 oder 76 hat er den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten, einer der wenigen österreichischen Nobelpreisträger nach dem Krieg. Der hat im Jahr 67 ein Buch geschrieben über die Denationalization of Money. Und der hat damals die Idee präsentiert, dass man von dem Monopol, das der Staat ja arrogiert hat, über das nicht der neuzeitliche Staat, das haben schon die Kaiser gemacht, dass man dieses Monopol aufbricht und einen Währungswettbewerb zulässt, der dann zur Folge haben wird, dass sich so wie bei jedem anderen Gut das Bessere gegenüber dem Schlechteren durchsetzen wird. So ein interessanter Gedanke. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem teuren Schirchenfetzen und einem schönen Preiswerten, werde ich mir wahrscheinlich den schönen Preiswerten nehmen. Und wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass die Währung, die mir aufgezwungen wurde bisher, auf Dauer nichts wert sein wird oder nichts wert sein könnte, also meine Erwartung negativ ist, dann würde ich, wenn ich die Wahl hätte, wahrscheinlich auf eine Währung ausweichen, die diesen Eindruck nicht macht. Also beispielsweise eine Währung, die sagt, okay, wir haben einen Goldanker, da liegen irgendwo so und so viele Tonnen Gold und die bedecken jetzt, so wie es früher der Fall war, bedecken mein ausgegebenes Geld. Also das Pfund Sterling ist ein gutes Beispiel, da stand drauf, früher zahlen Sie an den Überbringer dieser Note ein Pfund Sterling, ich glaube das ist 950 Pfund. Also da war es möglich, einen Papierzettel gegen ein hinterlegtes Warengut, in dem Fall Silber, einzutauschen. Also wenn ich auf der anderen Seite eine Währung habe, die nur durch die Unterschrift vom Herrn Draghi, der auf unsere Geldscheine drauf ist, bedeckt ist, oder anderes, wo dahinter ein hartes Medium steht, dann werde ich mich wahrscheinlich für das entscheiden. Wenn Sie sich entscheiden müssten, Sie sollen für einen Nachkommen in zweiter Generation ein Depot errichten, Sie graben irgendwo ein Loch im Garten und versenken dort einen Wert von Hausnummer 100.000 Euro, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie da keine Papierscheine vergraben werden, egal ob Sie auf Euro oder auf norwegische Kronen oder auf Dollar lauten, sondern Sie werden da wahrscheinlich ein paar Goldbarren eingraben. Könnte ich mir denken, sei denn Sie wollen Ihren Nachfolger, Ihren Nachkommen nicht. Weil also zu erwarten, dass nach 50 Jahren von dem Papier noch irgendwas abgesehen davon, dass es vermodert ist, aber jetzt würde es auch, wenn es nicht vermodert wäre, wahrscheinlich keinen Wert mehr haben. Und das sagt eigentlich alles über die Werthaltigkeit unserer gegenwärtig verfügbaren Währungen aus. Der Punkt ist, dass Monopole besonders dann gefährlich sind, wenn sie gewaltbewehrt sind. Und Gewalt, also Monopol, hätte ich als einziger eine Fabrik, die Rollkragenpullover macht, dann hätte ich zwar das Monopol, weil kein anderer macht Rollkragenpullover, aber ich wäre nicht in der Lage, jemanden zu zwingen, sie meine Rollkragenpullover zu kaufen. Ich hätte als privater Anbieter kein Gewaltmonopol. Wenn aber der Staat über das Geldmonopol verfügt, dann kann er sie zwingen, dieses Geld anzunehmen. Sie können ihre Steuerlast nur in Euro loswerden. Sie können nicht in Kauri muscheln oder ich weiß nicht, in Bitcoin oder mit Gold zahlen. Sie müssen mit Euro dort antanzen. Das nennt man Zahlkraftgesetz oder gesetzliches Zahlungsmittel. Und das gibt der Möglichkeit des Staates natürlich großen Raum, sein Monopol zu Lasten der Geldnutzer auszunutzen. Es ist jetzt so, dass gerade der Euro insofern problematisch ist, als der Euro ja zu einer Zeit kam, als der europäische Integrationsprozess gerade so richtig ins Laufen kam. Ich war, wie viele andere Spätbekehrte, zur Zeit der Entscheidung, ob wir in die Eurozone bzw. in die EU gehen sollen oder nicht, ein glühender EU-Befürworter. Gestehe das, bitte mich jetzt nicht mit Tomaten zu bewerfen, ich habe es damals nicht besser gewusst. Ich habe tatsächlich, war naiv genug zu glauben, dass das, was auf den Papieren steht, im Maastricht-Vertrag beispielsweise, dass das bare Münze ist und dass das auch eingehalten würde, was natürlich nicht stimmt hat. Also diese 3% Verschuldungsgrenze, 60% vom BIP, das ist nie eingehalten worden und es wurde auch nie ein Verfahren eingeleitet, weder gegen die Franzosen, die es als erste gerissen haben, noch gegen die Deutschen. Und mittlerweile redet darüber kein Mensch mehr. Nicht? Also fragt noch irgendein Schwein nach irgendeiner Verschuldungsgrenze. Jetzt überhaupt nicht, weil jetzt haben wir Pandemie. Da darf man das gar nicht denken. Außerdem haben wir jetzt einen Krieg. Also, und jetzt haben wir Inflation auch noch, was ein Vermögen kostet, alleine durch diese Zuschüsse, die jetzt wiederum verteilt werden. Also es gibt kein Halten mehr. Ja, das Problem ist, dass sich die Geldpolitik in eine ganz kritische Lage manövriert hat, weil sie nur zwischen Pest und Cholera wählen kann heute. Würden die Zentralbanken oder die Notenbanken massiv auf die Bremsen steigen, also die Amerikaner haben das jetzt einmal zaghaft gemacht durch einen Zinsschritt von 0,5, wo eh schon alle schreien, die aggressivste Geldbewegung seit 20 Jahren, würde man massiv tun, was notwendig wäre, um diese Geldflut zu begrenzen, wirklich wirksam zu begrenzen, dann hätte das natürlich massive Folgen. Also es würden alle, die jetzt noch so am Rande mitwursteln können, Sie kennen den Begriff des Zombie-Unternehmens, die würden dann wahrscheinlich durch steigende Zinsen augenblicklich aus dem Markt katapultiert werden, weil sie einfach ihre laufenden Verbindlichkeiten nicht mehr decken können. Und was vielleicht noch schlimmer wäre, es würden ganze Staaten dadurch in Konkurs gehen. Also Italien beispielsweise, der Griechenland, mit den Verschuldungslasten, die sie aufgenommen haben, wären schon 2 oder 3% wahrscheinlich tödlich. Also das ist, davor schreckt natürlich die Politik zurück wie der Teufel vor dem Weihwasser. Das war jetzt einmal die Pest. Die Cholera ist aber, wir machen weiter so wie bisher. Die Geldmenge wächst weiter. Die Zahlkraft, also die Kaufkraft der einzelnen Währungseinheit sinkt permanent. Dann kann, das muss nicht, aber es kann irgendwann der Punkt erreicht werden, der in Österreich und in Deutschland in den frühen 20er Jahren erreicht war, dass die Leute das Vertrauen in die künftige Werthaltigkeit des Geldes komplett verlieren und es kommt dann zu dem Phänomen einer Hyperinflation. Ich habe da ein paar Belegexemplare von damals im Umlauf befindlichen Geldscheinen mit aus Deutschland, Deutsches Reich. Das zum Beispiel ist ein Geldschein über 100.000 Mark Der wurde 22 ausgegeben. Und da habe ich einen lautend auf 5 Millionen Mark. Der wurde ausgegeben am 25. Juli 23. Und der lautet auf 10 Milliarden, der wurde im August 23 ausgegeben. Also das ist, da geht es dann richtig zu. Und das heißt in der Praxis, Sie können mit einem Schubkorn voll Geld einkaufen gehen, damit Sie zwei Semmel mit haben nehmen. Das bringt natürlich jede Wirtschaft um. Und es ist kein Zufall, bitte das nicht zu vergessen, 23, der Höhepunkt der Inflation war, der Hyperinflation in Deutschland war im November 23 erreicht. Im Dezember ist dann leicht wieder zurückgegangen. Und was war im November 23? Der Putsch in München, der damals noch niedergeschlagen wurde. Aber der nationalsozialistische Putsch in München ist nicht zufällig mit dieser katastrophalen Inflation zusammengefallen, weil insbesondere der bürgerliche Mittelstand sich ja komplett enteignet gesehen hat. Also jedes Geldvermögen war nichts mehr wert. Ein Kaufmann kann nicht mehr kalkulieren, wenn er jeden Tag mit 100% Inflation rechnen muss. Also da bricht alles zusammen. Und das ist also nicht zu unterschätzen. Ich will nicht sagen, dass das wieder passieren muss. Aber es ist nicht so, dass man den Bankern hundertprozentig glauben sollte, die behaupten, das kann nie wieder passieren, weil wir haben ja heute viel bessere Feinsteuerungsmöglichkeiten als damals. Außerdem, das stimmt natürlich, das Argument, wir haben keinen verlorenen Weltkrieg hinter uns, wir haben keine Reparationszahlungen zu bedienen, das stimmt alles. Man hat heute andere Finanzinstrumente zur Verfügung. Aber die Gefahr besteht, dass das entgleitet. Und das würde ich niemandem von uns wünschen. Aus dem Grund komme ich zu meinem Schluss, damit wir dann für die Diskussion auch noch ausreichend Zeit haben. Wenn mich einer fragt, was könnte man tun, bin ich ratlos. Ich bin an und für sich eine eher pessimistische Natur. Also ich habe keine großartigen Ideen, wie man das jetzt schlagartig alles wiederum ins Gute dreht. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, einer Währungsreform über kurz oder lang zu entgehen, die wahrscheinlich die Entreicherung großer Teile derer bedeuten wird, die jetzt als Kreditoren dastehen, also sprich Leute, die die Staaten finanziert haben oder die überhaupt auch Firmen finanziert haben, die dann in Konkurs gehen und dann schaut man durch die Finger. Das kann schon passieren, nur bin ich trotzdem immer noch der Meinung, es ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Also das so fortzusetzen und das Beste zu hoffen und irgendwann explodiert es dann doch, davon heute wenig. Also ich halte deshalb sehr viel von dieser Idee, die der Hayek eben, wie gesagt, 67 auf die Welt gebracht hat, dass man einen Währungswettbewerb zulassen sollte. Also weg vom staatlichen Monopol, vom gewaltbewährten Geldmonopol, hin zu der freien Auswahl des Publikums, mit welcher Währung sie lieber bezahlen möchte. Danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und sehe Ihren Fragen und Einwänden mit Interesse entgegen.